Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
So, die Sommerpause ist nun endgültig vorbei. Nicht nur beim Wetter gibt es Neues, sondern auch Gegenpol begrüßt euch mit einer neuen Sendung. Thema heute: Identität in der Migrationsgesellschaft. Brauchen wir ein Gemeinschaftsgefühl jenseits von Nationalismus und Hurra-Patriotismus? Nicht erst seit der Debatte im Sommer über Mesut Özil gibt es eine Diskussion in Deutschland über Identität, Zugehörigkeit, Rassismus und Migrationsgesellschaft. Die werden aber zumeist sehr schrill geführt und für nachdenkliche Zwischentöne bleibt oft kein Platz. Die sollte es aber natürlich geben und wir werden heute versuchen, solchen Zwischentönen Raum zu geben. Dafür haben wir uns wie immer einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen und heute ist das Mansur Sadiq Sai.
Dankeschön.
Wir freuen uns sehr, dass er heute die Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Sie sind Lehrer für Sozialwissenschaften, Geschichte, Philosophie, Deutsch als Fremdsprache und islamischen Religionsunterricht in einem Gymnasium im Ruhrgebiet mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und sind daher schon aufgrund ihres Berufes mit unserer Fragestellung vertraut. Sie sind aber dazu noch Gastautor und gefragter Gesprächspartner für unterschiedliche Zeitungen wie die Zeit, die Rheinische Post oder zum Beispiel im Radio für den WDR und befassen sich da ebenfalls mit Fragen, die heute Thema sind. Und für meine erste Frage gehen wir dann auch gleich mal in die Vollen. Wie ist es aus Ihrer Sicht um das Verhältnis von Menschen mit Migrationshintergrund zu Deutschland bestellt?
Das ist auch direkt eine harte Frage, mit der wir einsteigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so allgemein beantworten will. Das ist ja eine sehr pauschale Frage, weil ich mir immer denke, der Migrationshintergrund, der wird halt heutzutage sehr stark in den Vordergrund gestellt und auch ohne die Menschen zu fragen, die diesen Migrationshintergrund mit sich herumtragen. Und man denkt halt auch, ich selber denke oft, wenn ich Menschen mit Migrationshintergrund höre, denke ich immer an einen bestimmten Migrationshintergrund. Und so geht es, glaube ich, auch vielen, vielen Menschen hier in diesem Land. Und Deutschland ist auch so eine Sache. Also mein Deutschland ist das Deutschland, das ich kenne. Das ist nicht Franken, das ist nicht Baden-Württemberg oder andere Länderregionen in Deutschland, sondern es ist vor allem das Ruhrgebiet. Es ist hier die Achse Köln-Bonn und dann natürlich auch das hippe Berlin, ein bisschen Hamburg, ein bisschen Frankfurt und sehr vieles, was ich so im Fernsehen mitbekomme von Deutschland. Und ich kann von mir aus sagen, dass ich nicht immer zufrieden bin mit der Debatte, aber ich bin mittlerweile sehr zufrieden damit, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Das war nicht immer so, aber ist mittlerweile so. Und deswegen hoffe ich, dass vielleicht viele, die jetzt sehr unzufrieden sind, ihren Frieden mit ihrem Deutschland schließen. Und das hoffe ich auch für die Menschen, die nach der Wende neu zu uns gestoßen sind, die ja auch dann ihren speziellen Hintergrund mitbringen und ihren Frieden mit diesem demokratischen, sozialdemokratischen, oft zu kapitalistischen Deutschland schließen.
Sie haben das ja gerade schon angedeutet, dass es ja auch genau diesen Begriff Migrationshintergrund gibt und dass das natürlich statistisch sehr viele Menschen mit einschließt, aber man doch de facto ganz bestimmte Gruppen dahinter sieht, Muslime oder Menschen, die als muslimisch wahrgenommen werden, also die dann deren Vorfahren aus dem Nahen Osten oder aus Vorderasien etc. kommen. Ist es für Sie dann sehr viel schwerer, dieses Dazugehörigkeitsgefühl zu bekommen oder beziehungsweise wird diesen Menschen das auch sehr viel schwerer oder sehr viel schwerer vermittelt?
Auch da denke ich, also wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung eine Antwort entwickle, dann weiß ich, dass ich diese Frage, gehörst du zu Deutschland? Warum gehörst du nicht zu Deutschland? Bist du ein Teil von Deutschland? Diese Fragen habe ich erst sehr, sehr spät mir gestellt. Weil für mich war eigentlich aus meiner Kindheit heraus, meiner Familiensituation heraus immer klar, ich bin Afghaner. Das war, so bin ich aufgewachsen. Oder halt, ich bin Ausländer. Und ich bin 1980 geboren in Bochum. Ich bin in der Bochumer Hustadt halt auch groß geworden. Und dort, also die Idee, ich sei deutsch, kam mir jetzt gar nicht. Und auch vielen meiner Freunden gar nicht. Von zu Hause aus, ich bin in einer großen Familie groß geworden. Wir haben dort Afghanisch gesprochen. Also es gibt kein Afghanisch, aber Persisch. Ne? Und in der afghanischen Kultur bin ich groß geworden. Und ich sprach gar kein Deutsch, als ich beispielsweise in den Kindergarten kam. Auch lange Zeit danach hatte ich große Schwierigkeiten mit dem Deutschen. Und das hat sich dann langsam gelegt, aber das war schon eine Fremdheitserfahrung. Wir hatten auch, also mein Vater, der wollte auch nicht hier bleiben. Der war auch nicht freiwillig hier. Also er hat sich irgendwie entschieden, für eine kurze Zeit herzukommen, aber er wollte nicht dauerhaft hier bleiben, anders als meine Mutter. Das ist auch etwas, was mich dann auch geprägt hat. Dieses, wenn in Afghanistan Frieden ist, dann werden wir zurückkehren. Und dann bin ich wieder, kehre ich zurück in meine Heimat, die ich gar nicht kenne. Und das heißt, mein Heimatbegriff war sehr stark verbunden mit so einem imaginären Afghanistan, das mir halt zu Hause vermittelt wurde. Das hat sich ja nie eingestellt. Das heißt, und diese ganzen Debatten über Integration, wozu gehörst du, was bist du eigentlich, das kam ja auch sehr spät auf und hat mich auch sehr spät erreicht. Deswegen, es ist schwierig zu beantworten. Aber eine Sache kann ich noch sagen.
Ja.
Das Afghanische war immer etwas sehr Positives für dritte Personen oder für Deutsch-Deutsche. Und das hat damit zu tun, viele Menschen, denen ich in der Schule, auch an der Universität, also auf die ich getroffen bin, die entweder kannten die Afghanistan selber aus ihren Reisen nach Indien, ne, mit dem Bus und so weiter und Afghanistan, Gastfreundlichkeit, da waren ganz positive Erlebnisse, die mir dort oft geschildert wurden. Und ich wurde dann Teil dieser positiven Erlebnisse, weil die waren in Afghanistan, haben Afghanen kennengelernt und ich bin ja auch ein Afghaner. Das heißt, dann wurde ich Teil dieser Erzählung und das war sehr angenehm für mich. Obwohl es mich immer verwundert hat, was ich eigentlich damit wirklich zu tun habe. Und dann kam ja die Invasion der Sowjetunion und dann wurden Afghanen, zumindest islamistische Afghanen, Dschihadisten, wurden dann zu Freiheitskämpfern in den Augen des Pressespiegels, der Tagesthemen, mein Vater hat jede einzelne, also so viel wie möglich hat er aufgenommen auf VHS-Kassetten und da wurden diese Menschen gefeiert als Freiheitskämpfer und das hat sich auch festgesetzt in diesem Afghanistan-Bild in Deutschland. Das heißt, ich war dann auch irgendwo ein Freiheitskämpfer oder kam aus einer Kultur des Freiheitskampfes gegen diesen Kommunismus. Und das waren Auszeichnungen gegenüber den türkeistämmigen Freunden, die ich hatte, oder Mitschülern. Weil die hatten diesen besonderen Migrationshintergrund nicht. Und ich war also im Ranking sehr weit oben. Und dann kam noch hinzu, mein Vater war Arzt, viele Afghanen, die hier waren, waren Ärzte oder gebildet, sehr, auf den ersten Anschein zumindest, sehr zivilisiert. Das kann ich gleich vielleicht noch was sagen. Aber das hat dieses Afghanistan-Bild geprägt und ich habe davon profitiert. Bis die Taliban die Buddha-Statuen in Bamiyan in die Luft gehen ließen und es dann also immer klarer wurde, dass dort sich ein Regime eingenistet hat, das Frauen mit Füßen tritt und schreckliche Dinge dort anstellt. Und das war so ein Turning Point, so ein Punkt, an dem sich dann auch meine Situation ein bisschen geändert hat. Weil ich habe das richtig gemerkt, weil dann war ich auf einmal verbunden mit Taliban, also das Afghanistan. Und das habe ich wirklich sehr stark gemerkt, Ende der 90er, dass es dort halt so einen Knick gab. Und dann kam noch der 11. September, der hat das noch verstärkt. Und dann war es und jetzt haben wir diese vielen Flüchtlingsgeschichten von Afghanen, die also liest man auf, Afghane hat dies und jenes getan. Und das macht auch etwas mit dem Bild von Afghanen an sich. Und das merkt man dann. Und ich merke das in meiner afghanischen Community, dass man sich dann manchmal irgendwie auch ein bisschen schämt, Afghane zu sein. Also so weit kommt das dann.
Ja, ja.
Und das finde ich ganz interessant. Also wie auch so ein positiver Migration oder so, vielleicht ist eine positive Diskriminierung auch, wie die verlaufen kann. Ne?
Hm. Ja. Genau, das ist ja dann so dieses Ding, diese ständige Konfrontation von Rassismus, positiv wie negativ, und dass man ja dann aber trotzdem ja nicht rauskommt, dass wenn es irgendwie sich ja negativ entwickelt in irgendeinem Land, mit dem man ja eigentlich dann nichts zu tun hat, aber trotzdem wird man dann in diese Schublade gesteckt.
Ja. Obwohl ich ja mich als Afghaner auch also mit definiere.
Genau.
Das heißt,
aber genau, das wäre ja dann die Frage, also, dieses Wechselspiel von Rassismus aus der Mehrheitsgesellschaft, müssen wir auch mal definieren, was eigentlich die Mehrheitsgesellschaft ist, aber nehmen wir mal weiß konnotiert, durch schon immer hier verortet, positiv wie negatives Rassismusbild, dementsprechend aber auch immer zu sagen, ja, eigentlich bist du zwar gut, aber du gehörst trotzdem nicht richtig dazu und auch immer wieder das Problem haben, man kann auch ganz schnell auch einfach ausgestoßen werden, plus der Druck oder das Verständnis der eigenen Familie bzw. Community ist auch in großen Anführungsstrichen gesetzt, dass man ja auch eigentlich hier nicht zugehört, sondern irgendwann dann mal zurückgehen wird. Also hat dieses Wechselspiel, bis dann mal jetzt langsam in den 2000er Jahren dieser Eindruck, Deutschland ist ein Einwanderungsland und es wird keiner mehr gehen oder die wenigsten werden gehen, wenn dann halt auch eher freiwillig, weil sie woanders hingehen wollen, hat das damit beigetragen, dass es diese Frage jetzt überhaupt nach Identität und Zugehörigkeit stattgefunden hat.
Ja, also diese Debatten für jeden, also ob man will oder nicht, man kriegt die mit. Also derjenige, der keine Zeitung liest und kein Fernsehen guckt, wird sie trotzdem in seinem Freundeskreis mitbekommen, weil die Menschen darüber sprechen, weil darüber sehr viel berichtet wird, weil das eine sehr zentrale Frage geworden ist, wenn es um Deutschland geht, wenn es um deutsche Kultur geht. Und es ist ja auch die AfD, die diese Debatten auch nochmal wie so ein Katalysator noch viel intensiver macht, ne? Und dann auch viel schärfer formuliert. Und es geht eigentlich immer darum, was ist mit diesen Menschen, was ist eigentlich deutsch? Wann gehört man dazu, wann nicht, wer soll dazu gehören, wer soll nicht dazu gehören. Und natürlich macht das auch etwas mit mir. Ich hätte, also mein Vater, meine Mutter, viele meiner Verwandten haben sich nie darüber Gedanken gemacht, weil die waren sehr, sehr stabil in ihrer Sichtweise, dass sie Afghanen sind, die hier Ausländer sind, die hier sich anständig benehmen müssen und weil sie halt auch Gäste sind. Das war die Idee. Und auch, weil man wird wahrscheinlich auch bald wieder zurückgehen. Und zumindest bei dieser Generation, so wie ich das halt auch bei vielen, vielen Afghanen mitbekommen habe, die waren eigentlich sehr zurückhaltend. Auch was so einen Aufbau von Freundeskreisen angeht mit Nicht-Afghanen. Oder sich irgendwie ein Haus kaufen. Haben einige doch gemacht, aber viele haben es nicht gemacht. Weil die Idee einfach da war, ich kehre sowieso zurück, warum soll ich hier ein Haus kaufen? Ich will nach Afghanistan zurück. Aber als dann klar wurde, dass dieses Afghanistan einfach nicht mehr das Afghanistan ist, an das sie sich erinnern, nach so vielen Jahrzehnten Krieg und Zerstörung und Flucht und Mord und Totschlag, haben viele dann, also ich kann das an meiner Mutter festmachen, die sieht Deutschland als ihre Heimat. Und die kann mit Afghanistan immer weniger anfangen. Weil dieses Afghanistan, aus dem sie kommt, ist einfach... Damit war sie damals schon nicht zufrieden, weil es nicht so viele Frauenrechte gab für sie oder nicht so viele Möglichkeiten der Entfaltung. Und hier ist es ja das Gegenteil. Aber es liegt auch extrem weit zurück. Sie war irgendwie Anfang 20, als sie hergekommen ist. Und mittlerweile ist sie jetzt, ist sie verrentet.
Ja. Ne?
Und das heißt, einen Großteil ihres Lebens hat sie hier in Deutschland gelebt. Und für mich ist das so, das Afghanistan, das dort physisch besteht, ist nicht das Afghanistan, das in mir eine Rolle spielt. Ich muss sagen, es gibt immer noch so ein imaginäres Afghanistan. Das ist Afghanistan meiner Eltern. Das Essen, die Musik aus der Zeit, die bestimmte Art und Weise, miteinander zu sprechen, einander, also so, sag ich mal, Gestiken, Mimiken, die Art und Weise des Lachens. Das sind bestimmte Dinge, die mit dieser Generation, die aus den 50ern geboren sind, die ich kennengelernt habe, verbunden sind. Und das ist etwas sehr Schönes für mich. Das heißt, ich bin eigentlich so mehr verliebt in ein altes Bild von Afghanistan, das es auch nicht mehr gibt und auch nie wieder geben wird. Und mein Deutschsein ist, ja, also ich, das ist mein Land, das ist meine Heimat, da wo ich hier, wo ich lebe. Ich ich ziehe mit meiner Frau gemeinsam unser Kind hier groß und die soll das genauso spüren, ohne diese Hindernisse, mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Aber ich finde auch, sie hat das Recht zu wissen, woher meine Eltern kamen. Und sie hat ein Recht darauf, dass sie auch Persisch lernt. Mhm. Und dass ich ihr, dass meine Frau, dass ich ihr einen Teil unseres Lebens und das, was uns wichtig ist, auch ihr mitgeben auf ihren Lebensweg. Was sie dann damit macht, ist dann ganz ihre Sache. Aber das sehe ich so als Bringschuld, als Vater und als Elternteil.
Wie ist das denn aus Ihrer Erfahrung dann, wenn man, weil sagen wir jetzt ja, das ist ja sehr positiv hat dann dargestellt. Nehmen wir mal dann jetzt, sagen wir mal, dann Ihre Generation Afghanistan, zu denen, die jetzt kommen oder anderen Flüchtlingen oder jetzt sagen wir auch Leuten mit türkischem Migrationshintergrund, da sind ja die, oder was heißt die, also kann man ja alles nicht verallgemeinern, aber man geht ja auch davon aus, dass es dann auch andere Bezüge zu Deutschland gibt, die ja eher negativ sind. Können Sie sagen, so vielleicht welche aus Ihrer Sicht jetzt, aus Zuwanderergruppen eher Schwierigkeiten sich dazugehörig fühlen, anzukommen und woran könnte das denn liegen? Vielleicht auch bezogen jetzt auf Jugendliche, Schüler auch dann eher.
Ja, also dieses Deutsche sind ehrlos. Oder ich weiß aus dem Persischen, du sollst kein Deutscher werden oder benimm dich nicht wie ein Deutscher. Oder wenn red nicht wie ein Deutscher. Was bedeutete das? In meiner Kindheit bedeutete das immer, dass, also die Vorstellung, dass Deutsche sexuell sehr freizügig sind, dass sie ihre Alten nicht mit Ehre, mit Ehrerbietung behandeln, das spielte da eine Rolle. Und ich weiß, dass auch vor allem vor diesem Hintergrund, meine Eltern, wir wollen afghanische Kinder erziehen, weil wir gehen ja wieder zurück nach Afghanistan und die sollen hier nicht, also sie sollen dann später dort keine Probleme bekommen. Die sollen afghanisch groß werden. Das heißt, vor diesem Hintergrund spielte dann das doch eine Rolle, dass man so einen Abstand aufgebaut hat zu den Deutschen. Und auf der anderen Seite gab es ja auch dann Stereotype, die spiel nicht mit dem und spiel nicht mit dem Türken, spiel nicht mit dem, aber das habe ich auch so gehört. Auch wenn mal Mädchen sich ein bisschen freizügig, die haben da mal enge Jeans angezogen und sind dann mal später nach Hause gekommen und dann war es schon, oh, sie ist eine Deutsche geworden. Also die Gefahr, also sie verliert vielleicht ihre Ehre, vielleicht hat sie dann einen Freund, vielleicht verliert sie ihre Jungfräulichkeit, ohne dass es dann jetzt dass da Gewalt angewendet werden soll, aber so wird das gewertet. So erinnere ich mich, obwohl wir eigentlich aus einer Familie kommen, also mütterlicherseits wie väterlicherseits, die eher studiert ist, die eher aus der oberen Mittelschicht der Kabuler Bevölkerung kommen und mütterlicherseits aus der Mittelschicht. Und das heißt, das waren Menschen, die haben alle die Schule besucht, haben Abitur gemacht, haben in Deutschland haben Stipendien bekommen, um herzukommen. Aber es gab dann trotzdem so ein sehr altmodisches und traditionelles Bild. Deswegen sage ich immer, also viele wirkten sehr zivilisiert. Aber es ist halt so, dieser Lack, wenn man da ein bisschen an dem Lack ein wenig kratzt, dann kommt eigentlich auch etwas Uraltes zum Vorschein, weil Afghanistan oder die afghanische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die eher wo Stammesdenken eine Rolle spielt, die agrarisch geprägt ist, Hierarchien, Altershierarchien beispielsweise, Familienhierarchien eigentlich eine sehr strikte Rolle haben in der Gesellschaft. Und das ist natürlich dann ein krasser Übergang. Ne? Menschen werden groß in so einem Land, kommen dann in ein anderes Land und müssen sich dort zurechtfinden. Und wenn man sich zurechtfinden muss, dann kann es sein, dass man dann noch stärker an Dingen festhält, die man vielleicht sogar im eigenen Land bekämpft hat. Das ist ja das Erstaunliche. Also es gab viele Menschen, die halt in Afghanistan selber nicht religiös waren, die nicht gebetet haben, nicht gefastet haben, die Alkohol getrunken haben, die also sich sogar kommunistisch anti religiös gegeben haben. Aber hier hat sich bei vielen auch nochmal etwas verändert, nämlich genau das Gegenteil. Und das hat, glaube ich, mit dieser Migrationserfahrung zu tun hier in Deutschland, mit diesem Zurechtfinden, Frustrationsgefühlen, dem Wunsch, irgendetwas Festes, an irgendetwas Festem sich fest, also sich irgendwie festhalten zu wollen, ja, ja. An etwas. Und dann kehrt man vielleicht zurück zu Dingen, die man wirklich vielleicht vorher sogar verabscheut hat.
Liegt das auch daran, dass man auch hier alleingelassen worden ist? Also dass halt auch die vorherrschende Stimmung war, okay, jetzt haben wir positiv gesprochen, das sind jetzt politische Flüchtlinge, die haben jetzt hier Asyl, das ist schön und gut, aber die werden ja dann auch wieder gehen, wenn das dann in Afghanistan schön wird, jetzt auch auf Afghanistan gesprochen, oder dann auf meinetwegen dann in Türkei, wenn sie dann fertig gearbeitet haben, dann werden sie dann wieder zurückgehen und deswegen muss sich hier keiner um auch die Kinder kümmern. Es ist ja, hat das denn auch, also ist das denn jetzt eigentlich positiver geworden? Kann man sagen, dass es positiver geworden ist oder macht man jetzt wieder die gleichen Fehler, wie man es dann auch in den 70er, 80er Jahren gemacht hat?
Ich glaube halt, hier in Deutschland ist es so, dass viele Menschen alleingelassen wurden und werden. Nicht nur die, die neu hinzugekommen sind. Sondern auch, wenn ich jetzt überlege, hat viele Russlanddeutsche, die hergekommen sind. Klar, denen wurde geholfen, aber dann wurden sie auch allein gelassen. Mhm. Man hat ihnen gesagt, jetzt kümmert euch um euch selbst. Nach der Wende war es ja auch ähnlich. Das heißt, dieses Alleinlassen ist so, es gibt so eine Vorstellung in Deutschland, dass der Staat sich darum kümmern muss, Menschen nicht nur willkommen zu heißen, sondern Menschen zu integrieren. Obwohl das eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Mhm. Und die kann man auch nicht so einfach verordnen. Der Staat kann Räume schaffen, kann Projekte fördern, die so etwas, so diese Aufgabe übernehmen, aber er kann sich nicht ganz, also allein darum kümmern. Mhm. Weil Integration ist eigentlich eine sehr menschliche Aufgabe. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Orientierung, ne? Das ist ein sich hineinfühlen in eine bestimmte Kultur. Und das kann man nicht verordnen, das kann man nicht befehlen, das ist nicht so mechanisch, also man kann es nicht mechanisch angehen. Und ich weiß, beispielsweise, also wenn ich mir anschaue, Verwandte von mir, die nach Amerika ausgewandert sind oder nach Kanada ausgewandert sind, in Amerika haben die von staatlicher Seite gar keine Hilfen bekommen. Also sie sind da hingekommen und dann wird gesagt, kümmert euch um euch selbst. Ne? Und da wird keiner bei der Hand genommen. Diese Verwandten, die ich dort habe, sind so amerikanisch, dass sie mit ihren, obwohl sie genauso alt sind wie ich, ne?
Ja.
Obwohl sie und teilweise sogar in Afghanistan geboren wurden. Ich bin ja nicht mehr in Afghanistan geboren. Und die haben gar keinen Bezug mehr zu dem Afghanistan ihrer Eltern oder zur afghanischen Kultur, die haben sogar teilweise, also die sprechen kein Persisch mehr oder sehr schlechtes Persisch. Und aber wenn man so die das Lineal der Integration da dran hält, scheint das ja sehr gelungen zu sein, weil die fühlen sich amerikanisch, die sind stolz auf ihr Amerika und auf ihre Staatsbürgerschaft, die sprechen nur noch Englisch und die nächste Generation wird wahrscheinlich auch vergessen, dass die Eltern irgendwann mal von ganz woanders gekommen sind, ne? Und das ist in Deutschland anders und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Also ich, wenn ich meine Verwandten auf Amerika, also wenn ich mir das anschaue, und dann bin ich immer froh, dass wir nach Deutschland gekommen sind, weil man tut es immer noch, man akzeptiert, dass ein Mensch mehrere, nicht Seelen, aber mehrere Hintergründe mitbringt. Und worauf viele allergisch reagieren, ist, wenn gesagt wird, also weil das auch so eigenartig ist. Jemand, der hier geboren ist, der nur dieses Land kennt und auf einmal sagt, ich will mit diesem Land gar nichts zu tun haben. So wie so eine heftige Immunreaktion, ne? So eine Allergie oder so. Und darauf, das ist, weil das geht ja nicht in den Kopf der meisten Menschen. Warum ist das so? Und ich war auch mal in so einer Phase, aber ich muss sagen, dass ich es eigentlich sehr begrüße, wenn man so Mindestanforderungen an Integration stellt, aber den Menschen doch Mensch sein lässt.
Aber genau da kommen wir jetzt in dieses Spannungsfeld, ne? Was ja auch viele dann kritisieren. Ne? Mhm. Also jetzt, ja, aber von rechtskonservativ bis dann aber auch eher in das liberale Feld. Dass man, oh, das ist ja mal dieser Vorwurf, dadurch, aufgrund der Geschichte, dadurch, dass Deutschland immer sehr zurückhaltend ist, was patriotische Gefühle, will ich es jetzt mal nennen, andere nennen es natürlich dann nationalistisch, und dass jetzt, sagen wir mal, auch Liberale und Linke, die eigentlich jetzt eher verortet werden als jemand, der das als positiv sieht, dass Migrantinnen und Migranten dann kommen, dass die auch eher ein negatives Bild dann auch zeichnen, sodass dann halt Menschen, die hinkommen, nicht die Möglichkeit haben, sich mit diesem Land auch dann zu identifizieren, weil die Bewohner, die hier schon länger sind, sich auch mit diesem Land nicht identifizieren und sogar auch eher immer das Negative hervorheben. Das ist ja schon ein Vorwurf, der gemacht wird. Ist da was dran?
So etwas sehr Deutsches, ne? Defizitorientierung.
Ja. Zum Beispiel.
Ja, ja, ja. Finde ich auch eigentlich sehr, sehr... also wenn das so wäre, das ist ja ein Stereotyp, aber an sich ist Defizitorientierung gar nicht mal so schlecht, weil man immer daran arbeitet, dass es besser wird. Und es ist besser, als sich selber zu glorifizieren und zu sagen, wir sind eigentlich der Mittelpunkt des Universums und so ist das. Ne? Mhm. Also das Gefühl habe ich ein bisschen, ist auch sehr pauschal, aber wenn ich nach Frankreich gehe, habe ich so das Gefühl. Mhm. Also dass man die französische Nation, diesen Nationalbegriff sehr überhöht und auch da ein bestimmtes Sendungsbewusstsein hat. Und in Deutschland ist es nun mal so, dass das Dritte Reich und diese Exzesse, die dort stattfanden, im Namen Deutschlands, im Namen der Nation, dazu geführt haben, dass Menschen sehr viel zurückhaltender wurden nach dem Krieg. Aber ich halte es trotzdem für eine Unwahrheit, wenn man sagt, die Deutschen hätten nach dem Krieg oder wären nach dem Krieg nicht patriotisch gewesen oder nicht nationalistisch gewesen. Also, wenn ich daran denke, meine Eltern sind, als mein Vater Anfang der 70er hergekommen ist, meine Mutter ist Ende der 70er hergekommen. Das heißt, da waren noch sehr viele Menschen aus der Generation aktiv, auch im Arbeitsleben, die an diesem Krieg teilgenommen haben, die Komplizen waren, Mitläufer waren oder ganz harte Verbrecher. Die haben diese Gesellschaft geprägt, die sehr bieder wirkte, sehr grau und auch ein wenig unverdächtig. Aber auch dort, ne, wenn man da ein bisschen den Lack abgekratzt hat, war noch vieles davon da. Und das wissen wir heutzutage, und das wussten wir aber schon damals, aus der Zeit, in der diese Menschen geprägt wurden, nämlich dem Dritten Reich. Und das haben mein Vater und meine Mutter haben das auch gespürt. Jeder, darüber wird auch, finde ich, viel zu wenig gesprochen, was für Erfahrungen diese Menschen gehabt haben, als sie in diese postnationalsozialistische Gesellschaft gekommen sind. Wir haben ja eigentlich ein Privileg, weil wir nicht mehr, wir haben ja langen Frieden gehabt und seit der Wende gibt es auch keine Diktatur, keine deutsche Diktatur mehr. Und das führt dazu, dass offener gesprochen wird als damals. Viel offener. Mhm. Und auch härter teilweise. Und ich sehe es manchmal so ein bisschen wie böses Blut, wenn ich die AfD mir anschaue. So böses Blut, das jetzt aus diesem Körper herausfließt. Und das muss vielleicht so sein. Weil das regt erst die Auseinandersetzung an. Ohne dass ich die AfD jetzt irgendwie, also als positive Kraft hier darstellen will. Aber ich glaube, sie sind ein Symptom des Verschweigens nach 1945. Mhm. Und das wird uns noch, glaube ich, längere Zeit wird uns das beschäftigen. Und anscheinend sind zurzeit die Flüchtlinge und die Menschen mit Migrationshintergrund, die Zuwanderungsgeschichte, sind jetzt so die Projektionsfläche für diese sehr deutsche Auseinandersetzung, die da geführt werden muss.
Ist denn genau, aber dann...
Ich hoffe, das macht Sinn.
Ja, 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 also ich kann es verstehen. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Hoffen wir
mal, alle verstehen
das. aber macht es dann, das ist ja dann auch dann die Frage, ist es dann wichtig, sozusagen Symbole, so wie es die Rechte ja auch gerne machen, also Symbole der liberalen Demokratie oder von Linken zu übernehmen und umzudeuten, ist es dann im Umkehrschluss genauso richtig oder nicht genau so richtig, sondern aber würde das eine gute Strategie sein, auch Symbole der Rechten in Anführungsstrichen, also Staat, Fahne, Symbolik, nennen wir es jetzt mal so, positiv zu konnotieren. Also wir sind ein Einwanderungsland, wir müssen halt natürlich uns auf gewisse Werte einigen, aber die dann natürlich dann auch, ich meine jetzt viel so mit Grundgesetz, das ist ja so das.
Ja, ja, ich verstehe schon. Also,
und
Verfassungspatriotismus.
Genau, sowas. Und in dieser Hinsicht.
Leitkultur.
Ja. Genau, Leitkultur zum Beispiel übernehmen, wegzureißen von Rechten, sondern halt sozusagen eine offene, migrationsfreundliche Leitkultur zu übernehmen und dementsprechend dann auch über seinen Schatten zu springen und dann, also ein positives Deutschlandbild zumindest in der Theorie zu vertreten.
Also ich habe ich habe auch in Theorie und in Praxis ein sehr positives Deutschlandbild. Und ich weiß auch nicht, warum die deutsche Fahne irgendwie den Rechten gehören sollte. Mhm. Also ich habe das nie so wahrgenommen. Mhm. Für mich ist das die deutsche Flagge. Und wenn man sich mit der Geschichte dieser Flagge beschäftigt oder diesen Farben beschäftigt, dann ist das etwas sehr Positives. Und ja, sie wurde benutzt. Sie wurde benutzt von Nationalisten, von Kommunisten, von Demokraten. Und das zeigt ja auch die Vielschichtigkeit einer politischen Debatte um diese Flagge herum. Auch der Heimatbegriff. Der Heimatbegriff hat ja etwas sehr Nostalgisches. Und man sagt ja heutzutage, die Rechten hätten diesen Heimatbegriff für sich erobert und nutzen den. Mhm. Aber Heimat bedeutet jedem Menschen in diesem Land etwas. Und Heimat auch im Sinne von heiler Welt, einem Rückzugsort, wo man nicht bedrängt wird durch die Folgen der Globalisierung und durch dreckige Straßen oder was auch immer. Das ist ja dieser Wunsch nach einer heilen Welt, den habe ich ja auch. Wenn ich an Afghanistan denke, denke ich ja auch nicht an dieses Afghanistan, das jetzt dort war, oder das reale Afghanistan in den 50er Jahre, wo Frauen nichts und Azora nichts zu sagen hatten und nur bestimmte Familien, bestimmte Stammesverbindungen wichtig waren. Das ist eine schreckliche Situation, in der ich ja gar nicht leben wollte. Mhm. Aber in mir selber sehe ich dort auch eine heile Welt, aber das ist meine Fantasievorstellung. Mhm. Und so ist es mit dem Heimatbegriff an sich. Und ich finde halt dieses heile Deutschland, das ist halt irgendwie mit Alpen und ich weiß nicht, mit Wiesen und Wäldern zu tun hat. Das ist ein ganz schönes Bild und das sollte man auf jeden Fall auch den Menschen, die herkommen, denen zeigen, was für ein Deutschland man zumindest als Fantasievorstellung, bis sich umträgt. Und das gibt einem auch Gefühl der Wärme und es ist ein schönes Gefühl, dieses Deutschland. Oder worüber haben wir noch geredet hier? Leitkultur. Ja, es gibt das Grundgesetz. Und das Grundgesetz, und das sage ich jetzt nicht als Phrase, sondern so wie es halt oft gesagt wird, ja, ist die beste Entwicklung, die es in Deutschland gab. Und so. Nein, das Grundgesetz ist für mich so ein Garant dafür, dass ich in Frieden leben kann. Das ist für mich super wichtig. Mhm. Ich will, dass nicht nur das ich, sondern auch, also in dieser Sache ist ja jeder ein Egoist, aber auch, dass meine Familie, meine Freunde, meine Bekannten, alle Menschen in diesem Land einfach in Frieden miteinander leben und dass es bestimmte Regeln gibt, die dafür sorgen, dass wir einander nicht in die Haare bekommen. Mhm. Und das ist ja das Gesetz. Und das Grundgesetz ist dann halt sag ich mal, das ist der Kern dieser Rechtskultur, die wir haben. Und die sollten wir doch auf jeden Fall hochhalten. Und das sollten wir auch, also ich glaube nicht, dass Rechte das schon für sich vereinnahmt haben. Die reden nur viel davon. Mhm. Aber es spielt für mich jedenfalls eine ganz große Rolle. Und ich lasse mir das nicht wegnehmen. Obwohl ich auch manchmal allergisch reagiere auf Menschen, die das zu sehr rauslassen. Dann denke ich immer so, ja, ist gut jetzt, ja. Man muss nicht immer so hier diese Pathos-Geige spielen. Man sollte da auch das einfach ein bisschen rational und klar sehen, aber auch mit einem Funken Liebe.
Aber Jetzt würden ja andere dann argumentieren, dass jetzt, nennen wir es jetzt mal Patriotismus oder Nationalismus, natürlich auch immer Ausschlusskriterien sind. Und man würde auch sagen, naja, jetzt gibt es genug, gerade bei Muslimen, die hier in der dritten oder sogar jetzt schon in der vierten Generation dann leben und immer noch nicht anerkannt werden. Mhm. Und da ist es natürlich immer ein hehrer Wunsch, dass sie es eigentlich verteidigen sollen. Aber was soll man verteidigen, wenn man es eigentlich in der Praxis nicht erlebt? Also Sie haben ja gerade auch von der Mentalität, in Amerika ist das eine ganz andere Mentalität, auch von den Menschen wahrscheinlich, wenn sie sagen, okay, da kommen jetzt, auch, das ist ja auch die Frage, wenn man jetzt Trump ansieht, auch. Ist natürlich auch die Frage, ob jetzt immer noch alle, dabei Afghanistan auch eher Freiheitskämpfer etc., das wird jetzt wahrscheinlich auch anders konnotiert sein, aber wie kann man Menschen, wie soll ich sagen, jetzt empowern, dass sie trotz ihrer negativen, und zwar schon über Generationen übergreifend negativen, Erlebnisse doch sagen, okay, das ist jetzt hier meine Heimat und ich versuche hier auch was Positives, oder ich versuche das hier positiv auch zu steuern und auch irgendwie auch wahrzunehmen.
Positiv zu steuern und wahrzunehmen. Also wie man den Menschen helfen kann, die herkommen,
oder die auch schon lange hier leben. Mesut Özil war ja so das beste Beispiel. Ne?
Ja. Also, kommen wir zurück zu diesem Heimat, diesem Fantasiegebilde, deutsche Heimat. Das ist ja nur für viele Menschen in Großstädten ist es eine Fantasievorstellung, die sie nur im Fernsehen mitbekommen. Hier die Alm und Wald und Natur und naturbelassen und schöne Architektur aus der Gründerzeit oder noch früher und so weiter. Tatsächlich ist es so, also ich lebte in der Bochumer Hustadt, in Bonn-Brüsselberg, Bonn-Tannenbusch, Düsseldorf-Oberbilk, Duisburg-Hochfeld und lebe jetzt in Essen-Altenessen. Das heißt, in diesen Vierteln, das Deutschland dort ist sehr trist. Und es ist ein Deutschland, wo die Straßen oft schmutzig sind, wo man Armut sieht und riecht, wo die Kriminalitätsrate höher ist als in anderen Vierteln in der jeweiligen Stadt. Und das ist dann das Deutschland, in dem man so aufwächst. Und dann denke ich mir, auch wenn ich an eine Schule denke, denke ich mir auch, ja, es ist schwierig jetzt, denen zu erzählen, es gibt noch dieses andere Deutschland. Und das ist auch gar nicht so weit entfernt. Das ist eigentlich nur zwei Stadtviertel von euch entfernt. Ja. Geht da mal hin und guckt euch das an. Oder das ist da irgendwie dieses heile Deutschland, das gibt's da in, geht mal nach Kiel oder nach Lübeck oder geht mal nach, ne, und dann seht ihr dieses Deutschland. Ja, aber dann sind sie nicht Teil dieses Deutschlands. Ja. Und es hat halt sehr viel auch damit zu tun, also dieses Ablehnen von Deutschland, weil viele verbinden dann in diesen Vierteln Deutschland mit diesen negativen Dingen. Sie verbinden es mit einer Stadt, die sich nicht genug kümmert, die nicht für Ordnung, für Sauberkeit, für sorgt. Eine Polizei, die manchmal, nicht immer, also bei uns ist alles super, aber es gibt Fälle, wo die Polizei dann zu spät kommt, vielleicht und das passiert dann regelmäßig oder gar nicht kommt, oder wo das Ordnungsamt nicht einschreitet. In jedem Viertel, in dem ich dort bisher gelebt habe, wusste ich selber nach einer Zeit, wo Drogen verkauft werden. Und das wissen auch alle anderen im Viertel. Nur anscheinend wird da nicht viel gemacht. Da gibt's, also das sind diese Dinge, wo man das Gefühl hat, hier ist ein deutscher Staat, der sich nicht richtig drum um seine genuinen Aufgaben kümmert. Dann ist die Frage der Chancen, die einem bereitgestellt werden. Das ist in den 60ern, 70ern einfacher gewesen, eine Arbeit zu finden, auch als ungelernte Kraft. Und aus seinem eigenen Fleiß, aus seiner eigenen Arbeit heraus etwas zu leisten. Für sich, seine Familie, stolz zu sein auf sich. Das wird immer schwieriger. Und ich merke das ja auch. Und ich kenne das bei ganz vielen studierten Menschen, die sich wirklich den Hintern aufgerissen haben und nicht auf die schiefe Bahn geraten sind in den jeweiligen Vierteln, sondern halt durchgehalten haben und am Ende doch keine Arbeit bekommen oder am Ende doch irgendwie sehen, dass sie sich am Ende des Tages nicht das leisten können, was jemand sich leistet, der auf der schiefen Bahn unterwegs ist. Und das sind so Dinge, wo man einfach frustriert ist, wirklich frustriert ist. Und wenn man das von klein auf mitbekommt, dann wird es halt schwierig, dieses Gefühl für Deutschland und für dieses Land, dieses Verantwortungsgefühl, das man sich auch wünscht bei den Menschen, halt zu spüren. Mhm. Und dann ist es leichter, sich wieder in diese Fantasievorstellung zurückzubegeben von der Türkei, von Afghanistan, von vielleicht sogar einem anderen Deutschland, das 70 Jahre vergangen ist, wo alles gut war. Mhm. Na, mhm. Zumindest für die, die als Arier galten. Mhm. Das ist ja auch so. Also auch dort gibt es ja diese Fantasievorstellung. Ja. Vielleicht bei Rechtskonservativen, die dann sagen, ja, nicht 70 Jahre, sondern 50 Jahre. Da waren vielleicht nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund oder Gastarbeiter oder Ausländer hier in diesem Land. Und da war es noch das echte Deutschland. Und Frauen kannten ihren Platz und alles war irgendwie geordnet, ne? Patriarchal. Und diese Vorstellungen sind Rückzugsräume für Menschen, die in diesen Vierteln eine Realität sehen, ein Deutschland sehen, das frustriert. Und ich habe es wirklich, ich kenne es nicht anders. Ich bin auch jetzt in dem Viertel, ich denke mir immer, meine Tochter, die soll auch groß werden in so einem Viertel. Wir hätten auch woanders hinziehen können, aber das haben wir, meine Frau und ich haben das dann nicht gemacht. Weil wir gedacht haben, die Realität der meisten Menschen sieht so aus und man könnte jetzt versuchen, mit dem Geld, das man hat, und man könnte dann so eine gated community.
Ja, ja.
Ne? Also haben wir jetzt so nicht in Deutschland, aber man könnte sagen, ich ziehe jetzt ein bisschen weiter, bezahle ein bisschen mehr Miete oder kaufe mir irgendetwas und dann sind da irgendwelche Nachbarn, die auch alle studiert sind und die dann auch ein, zwei Kinder haben und da ist es halt dann ruhiger.
Der Vorort-Traum.
Der Vorort-Traum, ja. Aber ich denke mir, ich bevorzuge es, wenn meine Tochter in der Realität groß wird. Oder in Realität bedeutet, die Realität so, wie die meisten Menschen in Deutschland sie erleben. Ja, und das geht in den Vierteln, glaube ich, am ehesten. Und ich kenne mich da aus und ich fühle mich dort wohl eigentlich auch.
Es sind da aber auch, wenn man jetzt diese Fantasiewelt, jetzt mal von Menschen, die irgendwie die Türkei glorifizieren oder Afghanistan oder andere Länder, ist da auch dahinter denn der Wunsch nach Anerkennung und eigentlich, also dass man in Deutschland anerkannt wird? Also ist da auch, also ist das so eine Art, wie soll man das jetzt sagen, zurückgewiesene Liebe, die
so infantil.
Ja, aber die dann sozusagen, wenn man das dann tatsächlich, wenn der Staat, also wenn sich die Gesellschaft mehr kümmert, beziehungsweise den Leuten mehr Anreize dann halt auch gibt, dass das positiv sich auswirkt, oder gibt es dann noch mehr Fallstricke zu beheben?
Ja, Liebe. Liebe ist so ein wichtiges Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird. Menschen wollen geliebt werden, jeder will geliebt werden. Und es kann sein, dass Menschen, die herkommen, warum soll ich kann nur über mich reden. Wenn ich an meine Kindheit denke und mir überlege, dass ich mitbekommen habe, wie dann wir braunen Kinder also anders behandelt wurden. Das merkst du als Kind. Mhm. Also man hat ja ein Sensorium dafür.
Naja.
Und wenn du dann mehr Ärger bekommen hast oder wenn die anderen für die gleiche Sache gelobt werden und du nicht. Und das sind so Dinge, so fängt das halt an. Man hat dann das Gefühl, warum machen die das eigentlich? Und das machen nicht alle, aber es reicht ja, dass ein paar Lehrer so drauf sind oder ein paar Pädagogen oder ein paar Nachbarn auch. Ne?
Mhm.
Und wenn sich das dann so fortsetzt im Laufe des Lebens, also an der Universität und dann wenn man arbeitet und es geht dann immer so weiter und man kriegt es auch bei Freunden mit und dann entsteht ja so ein Gefühl von Wertlosigkeit vielleicht oder man ist nicht so viel wert wie ein anderer, der eine hellere Hautfarbe hat oder dessen Name deutsch klingt oder deutsch ist. Und bei mir hat das auch für viel Frust gesorgt lange Zeit. Auf der anderen Seite dachte ich mir auch, mir werden viele Möglichkeiten in diesem Land gegeben, die mir in Afghanistan wahrscheinlich nicht gegeben, oder die man mir in Afghanistan, doch, man hätte es vielleicht mir in Afghanistan auch gegeben, aber vielen anderen Menschen nicht. Und ich kann in dieser Gesellschaft etwas erreichen und der Staat unterstützt mich dabei, auch wenn es Menschen hier gibt, die das nicht gerne sehen. Und es gibt so ein paar Dinge, die ich auch nicht vergessen werde, weil es halt, das sind so Demütigungen. Also wenn ich bei der Berufsberatung, das werde ich nie vergessen, dann in der Oberstufe, wenn mir die Dame dann, hat dann gefragt, wer will was werden. Und ich habe dann gesagt, also alle Studium, dies und das und jenes. Und ich habe gesagt, ich will auch an die Uni, aber ich weiß noch nicht, also was ich ganz genau dort mache. Dann hat sie mir gesagt, ja, also ein Hausmeister kann man ja auch gut werden. Und na, und dann, das war für mich so ein Schlag ins Gesicht. Sie hat es ja auch gar nicht böse gemeint wahrscheinlich. Nein. Aber so hat sie halt mich eingeordnet und die anderen halt nicht. Und das hat bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich mich noch mehr angestrengt habe, weil ich gedacht habe, den zeige ich's. Also den Menschen, die so denken, wenn sie auf mich treffen, den zeige ich's. Und das hat mich herausgefordert. Aber es gibt viele Menschen, die das nicht herausfordert, sondern die das einfach so, also die werden so platt gebügelt, dass sie vielleicht sogar diese niedrige Einschätzung sogar akzeptieren und einbauen in ihr Leben. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, es ist schwierig, dagegen auch etwas zu machen, glaube ich. Wie gesagt, mit Verordnungen ist da nicht viel getan. Es muss, und ich habe auch kein Patentrezept dafür. Ich weiß nur, dass ich mich sehr angestrengt habe und mich mehr angestrengt habe als andere Menschen, die einen anderen Teint haben und eine andere. Also das weiß ich ganz genau, das kann ich auch nachweisen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, also wenn es fair zuginge, dann wären die Ergebnisse doch mal noch anders.
Das heißt ja eigentlich dann im Umkehrschluss, klar, es ist natürlich schwierig, was zu machen, aber das, es gibt ja dieses Wort Empowerment, wird meines Erachtens ein bisschen zu oft jetzt auch wieder wie jeder Begriff verwendet für alles Mögliche, aber dass diese Stärkung, das Selbstbewusstsein von Menschen, dass das ja schon ein zentraler Punkt ist. Und dass da ja vielleicht Bildungsinstitutionen zumindest damit anfangen können, wenn man schon nicht in seinem Viertel oder von der Familie oder also dieses Selbstbewusstsein halt auch hat oder mit auf den Weg gebracht bekommt. Wie wichtig wären denn dann in dem Hinblick Vorbilder? Wird ja immer gerne genommen. Ich finde es manchmal ein bisschen zu überbewertet, nur weil halt einer jetzt aus irgendeiner bestimmten Gruppe jetzt großen, kann man es ja nicht, also wenn man jetzt sagt, Mesut Özil ist ein großes Vorbild, jetzt mal abgesehen von der Diskussion jetzt im Sommer, kann ja nicht jeder ein Weltfußballer werden. Ne? Das, aber trotzdem, wie wichtig sind denn
Sollte Vorbilder? Sollte auch keiner.
Richtig.
Ja, sollte auch keiner, aber ich finde, ja, diese Vorbilder. Ein Fußballer ist für mich, war für mich nie ein Vorbild. Ich habe ich weiß auch nicht, mit Fußball beschäftige ich mich auch sehr wenig, interessiert mich auch nicht und Sport an sich interessiert mich auch nicht, was man auch leider sieht mittlerweile. Aber ich finde halt, das ist immer so, ja, es kommt dann Bushido kriegt einen Integrationspreis und Mesut Özil ist ein großes Vorbild. Ja, aber womit? Und was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich? Und das ist ja das Interessante. Wir sehen, entweder sehen wir diese Erfolgsgeschichten dieser angeblichen Vorbilder. Und das wird ja immer bemessen an dem Erfolg, materiellen Erfolg. Es wird an riesigen Millionengehältern, Plattenzahlen, daran wird das gemessen. Und auf der anderen Seite sehen wir das andere Extrem, diejenigen, die sich irgendwo verschanzen in ihren Vierteln, kriminell werden und auf eine andere Art und Weise auch wieder einen materiellen Erfolg generieren. Aber das, was wir dazwischen, die Menschen, die dazwischen sind, die sehen wir gar nicht. Die halt Ärzte geworden sind, die eine Ausbildung gemacht haben, Schreinermeister geworden sind und so weiter und so fort, die sich selbstständig gemacht haben. Das sind eigentlich die Erfolgsgeschichten, die sich da in der Mitte abspielen, die eine Familie gegründet haben und dann auch kämpfen für diese Familie oder für sich einfach kämpfen. Und das sieht man halt wirklich sehr wenig. Und das hat auch mit dem, sage ich, auch kapitalistischen Geist unserer Gesellschaft zu tun, wo materieller Erfolg viel mehr zählt als das, was jemand tatsächlich tut. Was lerne ich von Bushido? Was für ein Leben ist das? Ich will es nicht und ich kann es auch gar nicht nachahmen, weil ich oder was lerne ich von Mesut Özil? Keine Ahnung. Ich kann es gar nicht einordnen, aber ich glaube halt, Vorbilder sind Menschen, die es auf den Wegen mit viel Anlauf, mit viel Kraft schaffen, die diese Gesellschaft jedem ermöglicht. Also jeder kann hier seine Schule fertig machen, jeder kann seine Ausbildung machen, sein Studium, wenn er sich anstrengt. Ich kann nicht singen, du wahrscheinlich auch nicht.
Nein.
Und das ist das. Und das, ich finde halt, darauf sollte auch so ein Fokus gelegt werden. Aber das Problem ist halt, viele Jugendliche, die fasziniert es ja, was so ein Rapper macht.
Mhm.
Oder was so ein krimineller Gangsterboss macht, mhm, auf der anderen Seite. Das fasziniert die Menschen. Aber nicht nur die in den Vierteln, sondern es fasziniert diese deutsche Gesellschaft,
mhm,
oder diese deutsch-deutsche Gesellschaft sehr stark. Deswegen beschäftigt sie sich auch mit diesen Figuren. Der Familienvater, der über den zweiten Bildungsweg dann doch irgendwie sein Studium gemacht hat und dann was aufgebaut hat, ja, da zuckt man die Schultern und sagt, ja, gut gemacht.
Projiziert das nicht auch dann genau diese Vorurteile, die man hat? Also, dass man halt sagt, Leute mit Migrationshintergrund, gerne auch Muslime, oder halt die dann, wie du das gerade gesagt hast, halt eher braun sind, ne? Okay, ja, Fuppes ist okay, Fußball ist, ja, ne, das ist auch gut, dass sie für uns spielen, für uns, in Anführungsstrichen, und ansonsten sind sie ja dann Gangster.
Ja, es ist so,
also,
diese,
dass diese Vorbildfunktion genau auch wieder diese Vorurteile eigentlich reproduziert, ja, dann auch wieder.
Ja, ja. Das ist halt das ist ein Problem, ja, dass diese Bilder halt Menschen ansprechen, die in die Fußstapfen dieser Menschen treten wollen, dabei nicht so sonderlich, vielleicht nicht sonderlich erfolgreich sind, aber trotzdem einen Teil ihrer Lebenszeit da, also so investieren. Und ich glaube, dass wir alle, nicht alle, aber ich sehe an der Schule, sehe ich, dass diese Vorbilder für Probleme sorgen. Vor allem, wenn es um Gangster-Rap geht.
Mhm.
Bei Mesut Özil ist ja nochmal eine andere Sache. Aber bei diesen Gangster-Rappern, die den Schülern etwas erzählen, was eigentlich für sie und ihr Leben in dieser Gesellschaft fatal sein wird, wenn sie es umsetzen.
Mhm.
Und die Sprache, die Mode, vieles wird kopiert. Aber diese Künstler, die verstecken sich ja hinter dem Kunstbegriff. Die sagen, ja, das ist nur Kunst.
Mhm.
Und wollen nicht, sie wissen es, aber sie wollen nicht eingestehen, dass diese Kunst, die sie da produzieren, dass wir ihnen hinterher, wir Pädagogen, wir räumen hinter ihnen auf.
Mhm.
Und das ist eine schwierige Sache.
Mhm.
Und ich glaube aber, ich bin trotzdem optimistisch. Also trotz allem bin ich optimistisch, weil ich glaube, dass, also ich sehe es ja auch, ich sehe es an meiner Schule, wie viele Kinder da das Gymnasium machen, das Abitur machen, wie viele Kinder es auch schaffen und auch auf anderen Wegen schaffen.
Ja.
Aber was ich interessant finde, ist, das, was ich auch von den meisten meiner Lehrer so mitbekommen habe, war immer, dein Deutsch ist nicht gut genug, mach doch eine Ausbildung. Das Abitur solltest du nicht machen.
Hm.
Du schaffst das nicht. Also das habe ich so oft gehört. Und ich bin dann ein sehr sturer Mensch und habe mich trotzdem durchgesetzt.
Hm.
Meistens auch aus Trotz.
Hm.
Aber ich habe es gemacht. Und sowas sehe ich bei vielen Schülern mittlerweile auch. Nicht mehr in der Intensität, aber es ist da. Obwohl viele dieser Schüler, die haben vielleicht bestimmte Defizite im Deutschen, aber die Gedanken, die sie da artikulieren, die sind ja trotzdem richtig.
Mhm.
Und da muss man halt zuhören.
Mhm.
Und man muss denen die Chance geben, auszusprechen. Und das muss man vielleicht auch stärker in der Lehrerausbildung vermitteln. Dass man nicht nur auf sprachlichen Stil oder so achtet, sondern auch guckt, was sagt er eigentlich? Na, und es gibt viele Menschen hier, die sind, die Inhalte sind sehr, also die sie äußern, sind absolut richtig, aber es ist noch nicht richtig verpackt.
Mhm.
Und da muss man als Lehrer nochmal mehr Geduld reinbringen. Aber es ist auch schwierig im Lehrerberuf, weil man ja so viele andere Dinge auch noch erledigen muss. Ne? Und dann ist so 45 Minuten oder 90 Minuten sind dann auch immer zu wenig. Ne?
Aber schon kann man sagen, dann in der Hinsicht weg von der Defizitorientierung. Also da ist Defizitorientierung nicht unbedingt positiv.
Okay, ja. Da eher nicht, ja. Wertschätzung wäre so der Punkt.
Mhm.
Aber zu viel Wertschätzung führt auch bei Kindern zu einem falschen Selbstbild.
Klar.
Das heißt, es muss wirklich so ein eine Ausgewogenheit sein zwischen auch harter, ehrlicher Kritik und ehrlichem Lob. Mhm. Und das kriegen, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt immer hinkriege, aber das würde ich mir als Schüler so wünschen, weil wenn ich an mich zurückdenke. Und es gab zwei Lehrer, die haben das so gemacht. Mhm. Also zwei Lehrer, die ich ganz, ganz, also mir auf mein Podest gestellt habe, die haben das so gemacht. Die waren harte, einer war auch ein gefürchteter Lehrer an der Schule, aber der war absolut ehrlich und sehr gerecht. Mhm. Und wenn man bei dem Leistung gebracht hat, dann hat er das einem gezeigt. Mhm. Und wenn das nicht in Ordnung war, dann hat es einem auch gezeigt. Mhm. Und das war, dazu gehört auch so, als Lehrer gehört auch viel Mut dazu. Weil man ja immer auch in Konfrontation geht mit einem Menschen. Mhm. Wenn man jemanden kritisiert, geht man in Konfrontation. Es ist manchmal leichter heutzutage, wenn man sagt, ja, alles ist gut, keiner macht Fehler und alle sind perfekt. Mhm. Das ist, dann fühlen sich alle wohl und, ne, aber man ist ja ständig in so einem Konflikt mit den Schülern. Mhm. Da auf dieser Lehrerebene und das geht dann ins Persönliche oft. Und deswegen ist dieser Beruf auch anstrengend. Mhm. Ja. Man muss ständig Menschen bewerten. Und
bitte. Haben Sie denn, Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie ja eigentlich optimistisch sind. Ja. Sehen Sie jetzt auch optimistisch, was jetzt in der, also sehen Sie jetzt, dass die Politik auch nicht alles richtig macht, aber auf dem richtigen Weg ist? Oder sind wir gerade auch wieder an der Schwelle zu so einem Rollback und dass man so rechtspopulistischen Kräften zu viel Gehör schenkt erstmal, aber halt auch deren in Anführungsstrichen Lösungswegen auch annimmt und auch versucht umzusetzen.
Ja, ist jetzt natürlich, ich sehe mich gar nicht in der Rolle, das wirklich zu, also ich kann das nur sehr subjektiv beurteilen. Ja. Was ich vermisse, ist halt, und das sieht man ja auch bei also es ist auch eine Kritik, die oft vorgetragen wird, die Themen, die jeden von uns wirklich betreffen. Na, und da geht's halt ums Wohnen, da geht's um unsere Infrastruktur, also sei es Pflege, sei es die Krankenhäuser und auch die Krankenversicherung, die Straßen, auf denen wir uns fortbewegen, die Polizei, dass darüber zu wenig geredet wird. Dass es bestimmte Themen gibt, die sehr aufgebläht sind, die wichtig sind, aber in der Rangliste der wichtigen Themen vielleicht für den Einzelnen gar nicht, also eher unten stehen.
Ja.
Und aber andererseits empfinde ich auch Diskussionen, auch Artikel manchmal, die ich lese, die dann um diese Themen geht, ne? Infrastrukturen, Autobahnen, die sind dann langweilig für mich. Und dann lese ich lieber also beschäftige ich mich dann mit Migration und Flüchtlingen, was haben die jetzt da gemacht und was ist dort passiert, ne? Und das heißt, meine Aufmerksamkeit als Bürger ist eigentlich auf etwas gerichtet, was nicht den zentralen Stellenwert hat in meinem eigenen Leben. Und ich glaube, so geht's vielen. Hm. Und auch jetzt die Talkshows, und die werden ja kritisiert, auch zu Recht. Da hatten wir einige große Schieflagen, was Themen angeht. Und da gehen der Politiker hin und die erklären und erzählen und machen einen Standpunkt. Im besten Fall machen sie das, ne? Machen einen Standpunkt klar. Aber dort guckt man ja auch Angebot und Nachfrage. Und anscheinend beschäftigt viele Menschen in diesem Land dieses Flüchtlingsthema, dieses Migrationsthema und Özil und Bushido. Ja. Obwohl die anderen Themen viel wichtiger sind für das eigene Leben. Und da glaube ich, dass Politiker viel stärker Themen setzen müssen. Auch in Reden und das ist auch etwas, ich gucke mir sehr gerne Bundestagsdebatten an, die 30, 40 Jahre alt sind. Also es ist ja schön heutzutage, kann man sich ja alles anschauen.
Ja.
Und wenn man dann so ein Wehner oder so, auch so ein Strauß und Schmidt und Willy Brandt, also die Klassiker so.
Ja.
Wenn man sich die anhört, dann merkt man, mit wie viel Ernsthaftigkeit, mit wie viel Wut, mit wie viel Willen zur Veränderung da herangegangen wird. Und das vermisse ich, wenn ich Politiker heutzutage reden höre. Mhm. Ich höre eigentlich, ich habe immer das Gefühl, es sind vorgefertigte Sachen, die abgesprochen werden in größeren Stäben Und das ist nicht das, was dieser Mensch normalerweise sagen würde, wenn man ihn ließe. Und das ist etwas, also dass Politik auch authentischer wird und nicht nur darüber redet, nicht nur über Authentizität redet, sondern auch selber authentischer wird. Und das hätte so ein, das wäre ein Schlüssel, glaube ich, dafür, dass man auch Themen setzen kann. Und das fehlt ein wenig.
Das heißt ja gerade auch bei diesem Thema Identität, um dann nochmal zurückzukommen, ist ja dann, dass es halt Glaubwürdigkeit von allen Seiten gibt. Und dass man auch, glaube ich, ist ja jetzt auch die These, dass dadurch, dass mehr Menschen Zugehörigkeit bzw. Mitbestimmung ja auch einfordern, dass es da natürlich auch zu Konflikten kommt oder mehr zu Konflikten kommt. Und dass man das auch eher als was, naja, also positiv oder zumindest, dass man das so sieht, dass man es auch ins Positive steuern kann. Und dass das Menschen aber dazu befähigen muss, das auch ins Positive zu steuern, gerade die betroffen sind. Also dass ja dieser Begriff des Empowerments ja schon doch sehr zentral ist, dann auch für eine Gesellschaft selber. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zur Identität zurückkommen und zwar dann auch zu diesem, wie Deutschland wahrgenommen wird. Aus Ihrer Sicht, wie könnte man denn dann eigentlich aber, wenn man jetzt so eine Art, dieses Gemeinschaftsgefühl jetzt hätte, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, das ist uns vollkommen egal, das Fantasiegebilde Deutschland vollkommen egal, dass man jetzt, welche Hautfarbe man hat, welchen religiösen Hintergrund man hat, welches Geschlecht etc. pp., hat man nicht dann trotzdem, weil das ist ja eigentlich auch das Selbstverständnis, das amerikanische Selbstverständnis, trotzdem kommt es ja da auch zu Abschottungspolitik und auch zu Ultranationalismus. Wie könnte man dem entgegenstehen, dass es trotzdem, man sagt, wir sind Einwanderungsgesellschaft, dass ja dann irgendwann vielleicht auch wieder neue Menschen hinzukommen und dass dann nicht wieder die gleichen Mechanismen, der gleiche Konflikte dann kommen. Gibt es da eine Idee vielleicht? Ja, auch was dann Schule vielleicht machen könnte?
Ja, die Idee ist ja da und die wird auch umgesetzt. Dass man sagt, im Zuge dieser Willkommenskultur, die da zumindest öffentlich verlautbart wurde, dass man Klassen schafft an Schulen, dass man da viel mehr, also man steckt da viel mehr rein. Aber es sind sehr viele Menschen gekommen auf einen Schlag. Und das überfordert ein Land, das zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht mit diesen großen Zahlen konfrontiert wurde. Und deswegen ist halt, die Frage ist immer, was können wir aus der Vergangenheit eigentlich wirklich lernen? Weil alles hat sich ja verändert. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben sich verändert, die politischen, die gesellschaftlichen. Es hat sich ja so viel verändert. Und das wird sich ja auch das nächste Mal verändern. Wenn wir in 20, 30 Jahren wieder in so einer Situation sind, ist es ja auch wieder ein ganz anderes Deutschland. Und es ist ja, das Deutschland, das wir hier sehen, ist ja nicht statisch. Es ist ja unglaublich dynamisch. Es entwickelt sich. Und ich glaube, die Idee, dass nicht nur Flüchtlinge sich integrieren müssen, sondern dass wir alle uns immer wieder von Neuem in diese Gesellschaft integrieren müssen, die ist gar nicht so verbreitet. Obwohl sie eigentlich, das ist, worauf ich mich ja auch vorbereiten muss. Denn wenn ich 80 bin oder 70 bin oder 60 bin, dann werde ich mit einem ganz anderen Deutschland konfrontiert sein. Mit ganz anderen Technologien auch, die diese Gesellschaft dann verändert haben. Mit einer anderen Generation, die modisch, sprachlich ganz anders tickt wie ich selber. Das heißt, diese Integrationsleistung, die stellt sich ja jedem von uns, jedem Einzelnen, egal was für einen Hintergrund der hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir verstehen müssen, damit wir auch akzeptieren können, dass Menschen, wenn sie hierher kommen, sich auch, sage ich mal, dass sie auch etwas mitbringen, was diese Gesellschaft dann nochmal verändert. Und dass man das dann als Bereicherung wahrnimmt. Und das ist halt nicht so, weil man nimmt Deutschland als so eine statische Größe wahr und auch das eigene Deutschsein. Und alles muss sich dem anpassen. Obwohl das mit der Realität ja gar nichts zu tun hat. Und die Uhren lassen sich auch gar nicht zurückdrehen. Selbst wenn, würde das nur mit enormer Gewalt einhergehen. Und wir würden trotzdem nicht einen Zustand haben, der die 80er widerspiegelt oder die 70er. Das ist nicht möglich. Und ich glaube, das ist so grundsätzlich etwas, was man in seinem Denken eigentlich verändern muss. Und es wird halt viel Geld reingesteckt. Es gibt auch sehr viel guten Willen. Und es ist eine große Aufgabe. Und ja, Deutschland hat schon, diese Gesellschaft hat schon größere Aufgaben gemeistert. Nach dem Krieg die Menschen, die geflohen sind, fliehen mussten, die Deutschen, Sudeten, die Schlesier, die hergekommen sind. Das sind Millionen. Das war, glaube ich, die größte Migrationsbewegung Europas, die es bis dahin gab. In dieser kurzen Zeit auch. Und diese Menschen, ja, die hatten auch andere Voraussetzungen, haben die mitgebracht. Aber die wurden trotzdem von vielen Menschen in diesem Land nicht gern geduldet. Von den Alteingesessenen. Die wurden nicht als Deutsche willkommen geheißen, sondern die wurden in vielen Dörfern als Fremdkörper wahrgenommen. Und die wurden beleidigt als Polacken und als andere Dinge. Und die mussten auch kämpfen in diesem Land. Die Russlanddeutschen, die hergekommen sind, ist auch eine unglaubliche Zahl an Menschen, die hergekommen sind, die sich hierzu auch, es gab auch da viele Schwierigkeiten anfangs. Und das ist auch, hat sich auch verbessert. Und nach der Wende, diese Wiedervereinigung, ja, die Menschen haben auch alle Deutsch gesprochen, aber die sind halt unterschiedlich aufgewachsen. Eine Generation in einem demokratischen Deutschland und die andere in einer Diktatur, in der Denunziation und Usus war. Und das ist jetzt auch mehr zusammengewachsen als vor 20 Jahren, 30 Jahren. Es hat sich viel verändert und viel, viel zum Positiven auch geändert in diesem Land. Und ich glaube auch, dass wir, dass auch diese Flüchtlingsgeschichte von 2015 und auch alle anderen Migrationsprojekte, die es hier so gibt, ich bin ja selber auch für mich ein oder ein Integrationsprojekt, dass sich das alles nicht nur lösen lässt, sondern dass es zu einem, dass wir am Ende zurückblicken und sagen, ja, wieder haben wir etwas hier geschafft oder wurde etwas geschaffen hier in diesem Land. Und ich glaube, man hat halt sehr viel Angst, aber diese Angst gehört auch dazu. Weil es ist ja auch, ich spüre diese Angst auch. Es kommen Afghanen in dieses Land und auch wenn ich die sehe, ich merke, das sind nicht die Afghanen, die ich kenne. Das sind Afghanen, die ganz anders ticken. Die sind mir fremd. Und dann verstehe ich auch, diese Fremdheitserfahrung ist nicht immer eine positive. Sie ist auch hat auch mit Angst zu tun, weil man den Menschen nicht mehr so ganz lesen kann.
Ja.
Und nicht ganz verstehen kann. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall, denke ich, durchstehen werden. Und zwar im Sinne aller Beteiligten. Und deswegen sage ich, ich bin eigentlich dem positiv, also ich glaube, dass es positive Effekte geben wird, aber es wird auch ein harter Kampf werden, also beides.
Ja, in diesem Sinne, ja, finde ich ein sehr schönes Schlusswort, ein sehr schönes Schlussstatement. Ja, dem kann ich nichts entgegensetzen, außer natürlich wie immer mit dem Hinweis, dass zu Empowerment, zu anderen Themen, was Flucht und Asyl oder auch die Migrationsgesellschaft ausmacht. Wir natürlich viele Materialien bei uns auch in der FIFA-Mediathek haben, die nochmal das, was wir jetzt hier besprochen haben, als erste Information, als erstes Statement auch weiter vertiefen. Und vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, ja.
Und dann hoffe ich, dass das auch den Zuhörern Spaß gemacht hat und dann bis zum nächsten Mal.